Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 100. Auf die 100. Die 100. Sendung, Christian. Hättest du das mal gedacht, dass wir so weit kommen mit Logbuch Digitalien?
Ich war gerade noch bei Celebrations im Kopf. Ich dachte, du hättest welche mitgebracht. Die heißt diese Schokolade nicht auch so?
Ja, stimmt. Aber wir wollen natürlich keine Werbung machen.
Nein,
für
natürlich.
Einen Schokoladenhersteller.
Nein, natürlich nicht. Aber Konfetti schmeißen.
Genau. Virtuelles Konfetti. Ja, schade, dass wir im Radio sind. Da können wir euch das ja nicht wirklich zeigen. Aber hier ist alles voller Luftschlangen und Konfetti, wie es sich gehört für uns. Genau. Und wir haben ja eine kleine Sommerpause eingelegt. Im Juli gab es kein Logbuch Digitalien. Da musstet ihr, wenn ihr Radio-OKWelle-Hörer seid, mit einer Wiederholung vorlieb nehmen. Da lief nochmal die Sendung mit unserem Lego-Serious-Play-Experten. Wie heißt er nochmal?
Michael Barsakidis.
Genau, mit ihm. Und da haben wir ja ein spannendes Gespräch geführt. Das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast. Logbuch Digitalien seit Stunde Null quasi konzipiert, nicht nur als Radiosendung, sondern auch als Podcast, logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr die letzten 99 Folgen nachhören. Ja, und Christian, die Geschichte von Logbuch Digitalien reicht sogar in das Jahr 2016 zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Da hast du mich nämlich angerufen. Ich glaube, das war zwischen Weihnachten und Neujahr. Da war ich gerade irgendwie in der Autostadt, meine ich, unterwegs und habe da in dieser weihnachtlichen Szenerie ein paar Fotos gemacht. Und da hast du dich gemeldet, weil wir kannten uns durch dein Event, die Stadtfinder. Und dadurch standen wir in Kontakt und du wusstest, dass ich Radio mache hier bei Radio OKWelle. Und da hast du gefragt, hättest du Bock, vielleicht eine technikbezogene Radiosendung auf die Beine zu stellen. Ja, und da war ich gleich positiv gestimmt, weil irgendwie so ein bisschen gedacht habe ich das auch immer schon. Aber alleine ist es langweilig und auch irgendwie blöd. Dann muss man sich immer einen Studiogast holen. Das funktioniert ja vielleicht nicht immer so gut. Und zu zweit ist das viel einfacher zu bewerkstelligen. Ja, und da kam das wie gerufen und dann sind wir in die Planungsphase gestartet.
Genau, und dann, ich meine, es war Mai 2017, war dann die Folge 1.
Genau, 23. Mai, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Vorher mussten wir natürlich erst den Namen finden, das war auch gar nicht so einfach. Kannst du dich erinnern? Da haben wir gebrainstormt hier vorm Sender und irgendwann kamen wir dann mit Logbuch Digitalien um die Ecke. Ja. Und passt, glaube ich, ganz gut. Eben Logbuch wie bei der Schifffahrt, ne, dass man immer bestimmte Meilensteine der Technikhistorie in dieses Logbuch schreibt und Digitalien, eben weil wir in der digitalen Welt unterwegs sind.
Ja, aber auch im Digitalen gab es ein Logbuch, Markus. Nämlich, jetzt muss ich, entweder was Enterprise oder Star Trek, die haben auch Logbücher gehabt und haben in den Logbüchern eingetragen.
Okay.
Also er hat auch eine digital, also ja, Seefahrt, Logbücher, klar, aber auch im digitalen Kosmos. Eine der beiden Serien, Filme hat auch immer das Wort Logbuch verwendet.
Also es gibt
Eintrag im Logbuch.
Mehrere Metaebenen, die man anwenden kann, ne? Genau. Und man muss ja sagen, wir waren ja mit Logbuch Digitalien, was den deutschsprachigen Raum betrifft, relativ früh dran mit Podcasten. Ne? Das war ja dann in der Corona-Zeit eher, dass es dann wirklich geboomt ist, die ganze Podcast-Welt. Aber davor war es ja noch recht übersichtlich. Ne?
Ja, wir waren einer der mit der ersten Technik-Podcasts in Deutschland. Es gab natürlich schon früher welche, also Bits und so lief schon vorher und viele andere, aber auch so, ich glaube, die Malte und Jean-Claude. Vom Apfelfunk waren.
Die haben, glaube ich, sogar ein Jahr später angefangen.
Das kann auch sein, aber,
ich
auch,
meine schon,
aber auch so in dem Zeitfenster, also das, alle waren so vor 20, also 17, 18, 16, da fing so die große Welle der Technik-Podcasts an und da waren wir mit in der Anfangswelle.
Genau, und ich habe schon immer irgendwie gerne Podcasts gehört, unter anderem den Computer Club 2. Kennst du den Podcast oder Audiocast nannten die beiden den? gemacht wurde der von den beiden WDR-Computerclub-Moderatoren Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Die beiden haben dann irgendwann beim WDR aufgehört und haben dann eben diesen Computerclub Audiocast gegründet und haben sich da immer, ich meine, wöchentlich über Technikthemen unterhalten und haben dann irgendwann bei einem regionalen Fernsehsender aus Nordrhein-Westfalen auch eine Computerclub 2 Fernsehsendung wieder auf die Beine gestellt. Ja, und das habe ich immer gerne verfolgt. Gibt es übrigens immer noch. Der Wolfgang Back, der ist vor einigen Jahren verstorben. Aber der Wolfgang Rudolph, der macht das immer noch weiter. Könnt ihr ja auf jeden Fall mal reinhören. Der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er zu verschiedenen Technikthemen immer was erklärt. Mit seinem Sohn inzwischen auch. Der ist da involviert. Und ich habe auch immer schon amerikanische Tech-Podcasts gehört. Du kennst vielleicht diesen Leo Laporte. Das ist einer der Pioniere im Podcast-Geschäft. Er hat so ein Podcast-Netzwerk gegründet, This Week in Tech nennt sich das. Und der hat mehrere Technik-Podcasts zu verschiedenen Themen. Windows Weekly, ein Google-Podcast, ein KI-Podcast gibt es inzwischen. Und der hat das immer auch als Fernsehsendung gesehen. Also es war nie reines Audio, sondern der hat das auch immer live quasi im Internet gestreamt und bei YouTube zur Verfügung gestellt. Und das habe ich immer total gerne verfolgt. Und ja, als du dann angerufen hast und gefragt hast, ob wir sowas zusammen machen wollen, da war ich gleich Feuer und Flamme und dachte, das ist noch eine gute Idee. Und ich glaube, das harmonisiert auch ganz gut zusammen, oder?
Ja, das ist immer ein relativer Selbstläufer, sage ich. Man muss sich nicht so groß vorbereiten. Also schon natürlich, es ist nicht so, dass wir unvorbereitet in die Sendung gehen, aber klappt immer hervorragend.
Genau, wir schreiben immer so ein paar Themen auf. Ne? Wenn wir so eine News-Folge machen, dann haben wir immer so einen Katalog aus Themen, aber wir sprechen dann immer eigentlich frei. Da habe ich so vor der ersten Folge so ein bisschen Bedenken gehabt. Klappt das denn? Kann man damit eine Stunde Radio füllen? Und ich finde, das klappt eigentlich ganz gut. Und wir haben ja auch schon viele tolle Studiogäste gehabt und in dieser 100. Folge Logbuch Digitalien wollen wir den Podcast und die Radiosendung so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben so ein paar Entwicklungen gesammelt, die uns aufgefallen sind, die wir über die Jahre beobachtet haben und ich habe auch ein paar Audiobeispiele mitgebracht aus den verschiedenen Folgen, aus den verschiedenen Jahren, wo wir nochmal gucken können, wer bei uns zu Gast war und so weiter und so fort und vielleicht werdet ihr dann neugierig und wollt dann auch die älteren Folgen nochmal hören. Erstes Audiobeispiel, was ich rausgesucht habe, ist tatsächlich aus der allerersten Folge Logbuch Digitalien aus dem Mai 2017. Das ist das Intro der ersten Sendung. Das Intro war von Anfang an das gleiche, auch mit dieser Musik, die wir ausgewählt haben. Die habe ich ausgewählt, weil die so ein bisschen oldschool klingt. Ne? Wir sind ja eher in die Zukunft gerichtet, aber diese Musik, die Intro-Musik, erinnert eher, weiß ich nicht, an so eine Late-Night-Show oder irgendwas oldschool-mäßiges. Und dabei sind wir geblieben. Vielleicht irgendwann machen wir mal eine andere Intro-Musik. Vielleicht hübschen wir das Ganze nochmal auf. Mal gucken. Aber jetzt haben wir uns dran gewöhnt und erstmal bleiben wir, glaube ich, dabei. Und also hier das Intro der allerersten Sendung und in dem Intro kündige ich am Ende ein Lied an von MC Fitti und das gibt's dann direkt im Anschluss und danach hören wir uns dann wieder. Also viel Spaß. Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die erste Ausgabe dieser Show über alles Digitale mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Einen schönen guten Abend und wir starten in diese Sendung mit Musik von MC Fitti. Ja, Christian, vieles hat sich verändert in dieser Zeit. 8 Jahre ist es jetzt inzwischen her, dass wir mit der Sendung gestartet sind. Unter anderem habe ich so an den Anfang unserer Sendung gedacht, an Folge 12 zum Beispiel. Da hatten wir nämlich den Pressesprecher der CeBIT damals noch bei uns zu Gast. Hm. Der Hartwig von Sass, der kam mit so einem CeBIT-Auto, ich glaube so ein VW-Bulli extra aus Hannover zu Radio Okawelle gedüst. Und mit dem haben haben wir über die anstehende CeBIT gesprochen und ja, das war dann aber auch die letzte CeBIT.
Richtig.
Wir waren beide da, du warst glaube ich auch da, oder?
Ja, es war ja noch der Versuch aus der CeBIT so ein bisschen, ohne dass es jetzt despektierlich klingen soll, so ein South by Southwest Germany Style draus zu machen. Also ich fand den Grundansatz ja gar nicht so schlecht. Leider hat sich, glaube ich, aber insgesamt die CeBIT über die letzten Jahre so ein bisschen ad acta gelegt und dadurch, dass halt auch viele Hersteller ja gar nicht mehr Neuheiten auf der CeBIT präsentieren, sondern wir wussten das von Apple, von Samsung, die haben es unter dem Jahr gemacht und waren, also da war die CeBIT nicht mehr der Meilenstein. Ja, deswegen ist es so ein bisschen eingeschlafen.
Genau, die ganze Messelandschaft hat sich irgendwie verändert. Ne? Die Fotokina gibt es nicht mehr, beispielsweise die große Fotomesse in Köln 2018 war die letzte Ausgabe. Dann ja, das Nachfolgeprodukt, die Fotopia in Hamburg, ist auch inzwischen wieder eingestellt. Aber wenn man in die CeBIT zurückdenkt, ich meine, seit 2004 oder 2005 war ich jedes Jahr da und ja, bin da gerne durch die Hallen gelaufen. Aber wie du sagst, die CeBIT, die hatte sich dann irgendwann deutlich verändert, war ja eher für Business-Leute gedacht, war nicht mehr so interessant für Consumer. Und dann ja mit dieser Neuauflage, da haben sie frischen Wind reingebracht, war natürlich deutlich kompakter, wenn man sich zurückerinnert, nicht mehr so riesig wie mal in diesen großen Zeiten 2000, 2001. Ja, aber war eigentlich ein ganz nettes Event, aber danach ist es dann eingestellt worden, das Ganze. Ich war aber auch mit dem Mikro da unterwegs und habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Unter anderem habe ich mir den Volocopter angeguckt. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, den habe ich, glaube ich, ein Jahr später auf der Republika gesehen.
Genau, das ist ja so ein futuristisches Flugtaxi, ne?
Ja.
Genau, ist inzwischen auch insolvent gewesen, die Firma, habe ich mitbekommen. Haben dann aber wohl anscheinend wieder Investoren gefunden. Mal gespannt, ob man dann irgendwann so einen Volocopter mal über Braunschweig fliegen sieht. Jedenfalls habe ich mich bei der CeBIT im Jahr 2018 für Folge 15 von Logbuch Digitalien mit dem Jakob Krämer von Volocopter unterhalten. Und ja, dieses kurze Interview oder einen kurzen Ausschnitt davon hören wir jetzt.
Der Volocopter ist ein Flugtaxi, das auf der Drohnentechnologie basiert und für den innerstädtischen Bereich gedacht ist.
Ist das eine komplette Neuentwicklung und inwieweit ist Intel denn da beteiligt?
Das Unternehmen Volocopter gibt es seit 2011 und den Volocopter gibt es jetzt schon in der zweiten Generation. Und Intel ist ein strategischer Shareholder von Volocopter und wir arbeiten in den verschiedensten technologischen Bereichen sehr eng da mit Intel zusammen.
Wie lange haben Sie den entwickelt? Wie lange dauert das, bis man so ein flugfähiges Gerät hat, was dann auch wirklich eingesetzt werden darf?
Also wir arbeiten quasi an dem Volocopter seit 2011. In der jetzigen Form hat sich das natürlich dann über den Zeitraum nochmal weiterentwickelt.
Wo sind Sie damit schon geflogen? In größeren Städten auch? Oder können Sie dann nur irgendwie auf offener Fläche fliegen, irgendwo auf dem Land?
Wir sind unter anderem schon in Dubai letztes Jahr geflogen, sind auch schon auf der CES in Las Vegas geflogen und wir fliegen auf täglicher Basis verschiedene Tests in der Nähe von unserem Headquarter.
Gibt es schon Interessenten für dieses Gerät? Ist da schon eine Serienfertigung irgendwie in Sicht?
Wir bauen gerade unsere Vorserie auf und der Volocopter wird nicht an Einzelpersonen verkauft werden, sondern es wird als Mobility Service angeboten werden von uns.
Ja, aber ist so ein bisschen Verwirklichung des Traums vom Fliegen, ne? Ist eigentlich eine tolle Geschichte.
Genau, also das Konzept richtet sich auf jeden Fall an jedermann und es soll kein Flugtaxi nur für Manager oder dergleichen werden, sondern es soll für jeden ermöglicht werden und ein Problem der Mobilität in den Städten lösen.
Also ich habe gerade parallel nochmal recherchiert. Das Unternehmen ist von dem chinesischen Konzern Wang Feng übernommen worden und für 2026 peilt Volocopter wohl eine Zulassung an. Also mal gucken, dann müssen wir die Augen offen halten. Auf jeden Fall ganz interessant und war so ein Hingucker. Ne? Auf Messen ist es ja immer wichtig, dass es irgendwie so Hingucker gibt und das war, glaube ich, einer davon. Ja, wann warst du zuletzt bei einer Messe oder bei einem großen Tech-Event?
Wenn man die Republika auslässt,
gibt es auch gar nicht mehr so viele.
Nee, weiß ich gar nicht. Also wüsste ich jetzt nicht.
Ich war ja im März in London bei dieser Foto- und Videoshow, aber das war auch relativ klein. Das war, glaube ich, eine große Halle. Das war nicht annähernd so groß wie damals die Fotokina beispielsweise in Köln. Also da hat sich schon einiges verändert.
Aber noch ein Satz zum Volocopter. Ich sag mal so, wenn wir in Deutschland nicht mal hinbekommen, so ein bescheuertes 49-Euro-Ticket zu finanzieren und weiter am Leben zu erhalten, dann mag das schön sein, aber ich glaube da nicht dran.
Zukunftsmusik.
Ja, ja. Also wo ich den Sinn sehe, jetzt mal ganz realistisch, ist die Versorgung von Halligen oder Inseln oder alles, was wo der Helikopter, der klassische Helikopter zu teuer ist oder Paketdienst oder ähnliches. Aber ein Flugtaxi, also so auf dem klassischen Taxiniveau, das sehe ich nicht. Also wenn ich die ganzen anderen Diskussionen um Uber und darf nicht kommen und die Taxifahrer-Revolte und so weiter und so fort. Also ich bin da wirklich skeptisch, dass das ein Massenphänomen wird.
Ja, das ist dann eher, wenn irgendwie das fünfte Element Realität wird oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, irgendwie so.
Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Vielleicht in Episode 1000 wird es dann ein Volocopter oder ein ähnliches Fluggerät geben. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ja, was mir aufgefallen ist, auch anhand der Smartphones kann man ja ganz gut sehen, was die Technikwelt für eine Entwicklung nimmt in so einem relativ kurzen Zeitraum von 8 Jahren, in der Logbuch Digitalien existiert. Zum Beispiel habe ich geguckt, 2017 wurde kurz nachdem wir dann angefangen haben, das iPhone 10, iPhone X vorgestellt. Jetzt stehen wir kurz vor der iPhone 17er. Generation. Also das ist wirklich schon ein großer Unterschied. Also als wir angefangen haben, gab es dann noch den Home-Button auf allen Smartphones, nicht?
Nein, beim 10er war der weg.
Ja, ich meine ja, beim 10er war er weg, aber als wir angefangen haben, da war das 10er ja noch nicht draußen. Also der aktuelle Stand war noch der Home-Button beim iPhone.
Richtig, mit Touch-ID. Genau, das ist dann weggefallen.
Genau.
Wobei man muss, glaube ich, also ich würde das immer von zwei Seiten betrachten. Apple und, sag ich mal, den Rest der Android-Welt. Und ich glaube, bei Apple kann man sagen, die Sprünge sind ja technologisch an vielen Stellen in den letzten Jahren dünner geworden. Also da hat sich wenn man sich das iPhone ab 12 anguckt oder auch 11, bis heute die Rückseiten haben sich mit dieser Dreierkamera-Konstellation eigentlich nicht großartig verändert. Mhm. Da haben andere Hersteller schon mehr Sprünge gemacht. Apple hat an vielen Details halt einfach so Meilensteine gesetzt. Was ich beim Android-Markt aber total spannend fand, ist, das war dieselbe Zeit, kurz vorher, der Flagship-Killer, OnePlus, die haben dann so eine Delle gehabt die letzten Jahre. Jetzt kommen sie langsam wieder, aber sind noch nicht auf dem Niveau, wo es vorher war. Aber OnePlus war damals immer ein echt ernstzunehmender Konkurrent. Mir fällt da noch ein, wie heißen sie, Huawei und Honor, die sich irgendwie fast schon zerlegt haben durch dieses Google Play Embargo, wo sie nicht mitspielen dürfen. Und dann kommt so jemand wie Nothing um die Ecke und haut ein Smartphone raus und jetzt für mich absolut immer noch der absolute Knaller, CMF Phone 2 Pro, wo ich halt so denke, okay, also es gibt viele Dinge, die halt einfach im Android-Markt heutzutage so einfach zu skalieren sind, auch preislich gesehen, dass du nicht mehr, wenn du ein einigermaßen gutes Smartphone haben willst, mehr als 300 Euro auf den Tisch legen musst, um, sag ich mal, so die alltäglichen Aufgaben, WhatsApp-Kommunikation, Videotelefonie und Co. halt bewerkstelligen zu können.
Ja, und OnePlus war da, wie du sagst, Vorreiter, ne? Aber viele sind jetzt nachgezogen. Nothing ist ja, glaube ich, auch von dem ehemaligen OnePlus-Gründer, ne? Genau. Gegründet worden. Genau, also ganz interessant, was in so ein paar Jahren passiert.
Aber auch so Klassiker wie HTC, eigentlich so gut wie vom Markt verschwunden.
Genau.
Sony. Ja. Große Firma, auch in den ersten Smartphone-Jahren.
Nokia soll ja jetzt auch verschwinden, ne?
Genau, also viele, die damals auf dem Markt waren, neben Samsung und Co., sind ja heute kaum noch existent oder haben halt massiv an Marktanteilen einfach auch verloren.
Genau, auf jeden Fall. Ja, und wenn man ein Smartphone hat, egal ob iPhone oder Android, da braucht man ja Internet, um es nutzen zu können. Und da gibt es ja zum Beispiel das Mobilfunknetz, aber es gibt auch Freifunk. Und wir hatten den Chris Fiege und Lars Andresen in Episode 31 zu Gast. Und die sind von Freifunk Braunschweig. Also gibt es so verschiedene Regionalgruppen. Und mit denen haben wir uns unterhalten, was denn Freifunk überhaupt ist. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Die Idee ist schon etwas älter. Also die ersten freien Netze, aus denen Freifunk am Ende kommt, gab es so ab den 2000ern, wo es gab dann plötzlich so WLAN-Geräte, mit denen man Sachen machen konnte. Und es gab so ein paar Verrückte, die haben damit gespielt. Und es hat sich über die Jahre so ein bisschen hingezogen und so ab 2010, 12, 14 kam das dann ziemlich in Fahrt, weil es gab jetzt günstige Geräte, mit denen man das machen konnte. Irgendwie hat jetzt auch jeder WLAN zu Hause gehabt. Und ja, so ab 2014, da gab es so eine gemeinsame Softwareplattform für ganz viele Freifunk-Communities oder ist daraus entstanden. Und seitdem haben wir ziemlich Fahrt aufgenommen. Das heißt, es gibt jetzt die Idee eines freien Netzes. Das heißt, Leute bauen gemeinsam, aber auch ohne sich zu kennen, ein großes Netzwerk, in dem sie halt Dinge tun können. Und das, was darin zu, ich würde mal sagen, 99% gemacht wird, ist halt Surfen, Internet benutzen.
Ja, wobei...
Das ist Freifunk.
Jetzt beim Zuhören ist mir aufgefallen, was sich auch stark verändert hat, ist der Mobilfunkmarkt generell mit den Tarifen. Ich glaube, als wir angefangen haben, da war das alles noch kostspieliger, gerade die großen Datenvolumen, wenn man die haben wollte. Heutzutage kriegt man 20, 30 Gigabyte hinterhergeschmissen. Also sind solche Sachen wie Freifunk auch gar nicht mehr unbedingt so notwendig, um da eben in einer breiten Masse Internet zur Verfügung zu stellen.
Naja, da sind ja zwei Sachen, die dazu gehören. Das eine ist, es war ja noch in der Zeit von LTE. Also 5G war ja noch gar nicht ausgerollt, beziehungsweise auch nicht so marktfähig, als wir angefangen haben. Beziehungsweise 5G-Tarife waren halt super teuer. Das zweite ist halt, als Freifunk größer wurde, hatten wir immer noch das Thema der Störerhaftung. Der Paragraph ist ja dann gekippt worden. Ich weiß nicht, 18, 19 muss es irgendwann gewesen sein.
Genau, Störerhaftung bedeutet, wenn jemand was Illegales dann über den Internetzugang macht. Ne? Genau.
Genau, dafür war Freifunk ja angetreten, Leuten halt bei Konzerten oder wo auch immer, viele Kulturveranstaltungslocation hatten halt Freifunk, um denen halt ein offenes Netz anzubieten. Und das ist ja dann halt auch weggefallen, sodass das Thema, sag ich mal, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Nach wie vor gibt es die Communities, nach wie vor gibt es denn auch immer, ich habe letztens mal geguckt, ich glaube über 450 Freifunkknoten in Braunschweig, was eine große Summe halt ist. Ich kenne auch noch immer viele Leute, die halt einen Router haben. Ich selber habe auch einen, der noch immer läuft und in Betrieb ist. Also das ist noch nicht tot, das Thema, aber was halt nicht unbedingt Schritt gehalten hat, ist der Glasfaserausbau im gleichen Zuge, sodass du natürlich teilweise über 5G höhere Verbindungsraten hinbekommen hast als ein DSL-Anschluss, der hinter einem Freifunk halt hängt.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Glasfaser war damals noch kein großes Thema. Heute ist der Ausbau vorangeschritten, aber immer noch nicht so, wie er sein sollte, ne? Gerade in ländlichen Gegenden.
Genau.
Genau, also auf jeden Fall kann man da eine große Entwicklung feststellen. Ja, wir hatten viele Gäste von solchen Organisationen zu Gast, wie die beiden von Freifunk Braunschweig. Hin und wieder haben wir auch mal ein Unternehmen vorgestellt hier aus Braunschweig, lokales Start-up beispielsweise. Da fällt mir zum Beispiel ein Hey Login in Episode 50. Ist ja so ein Passwortmanager. Welchen benutzt du aktuell, welchen Passwortmanager?
Tatsächlich Passkey. Weil es halt automatisiert ist oder halt den eingebauten bei Apple. Das sind so meine zwei Haupt-Passwort-Manager.
Ja, ich habe eine ganze Zeit den Microsoft Authenticator genutzt. Den konnte man auch als Passwort-Manager nutzen. Wurde inzwischen leider eingestellt. Dann bin ich jetzt umgeswitcht auf den Google-Passwort-Manager, weil ich Android-Nutzer bin, Chrome-Nutzer. Da dachte ich, das funktioniert gut. Aber so gute Erfahrungen habe ich damit nicht gemacht. Obwohl die Passwörter nämlich da hinterlegt sind. Die kann man ja von Dienst zu Dienst exportieren und dann wieder importieren. Erkennen manche Webseiten gar nicht, dass ich da ein Passwort hinterlegt habe in dem Passwortmanager. Da muss ich das Passwort dann doch manuell eintippen und dann am Smartphone dann nochmal abspeichern. Das ist irgendwie nervig. Da gucke ich nach einer Alternative und da habe ich so überlegt, vielleicht kann ich dieses Hey Login auch nochmal ausprobieren. Und das Interview haben wir geführt mitten in der Corona-Zeit. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber auf jeden Fall, wenn du dich zurückerinnerst an Corona, da hatten wir auch diese Tüten um die Mikros, die dann immer ausgewechselt wurden, damit das alles hygienisch vonstatten geht. Hin und wieder hört man dann so ein Geraschele in diesen Corona-Episoden.
Wir waren zum Teil auch beide nicht im Studio. Also wir haben es auch oft remote gemacht.
Genau, remote. Vor allem die Gäste haben wir remote zugeschaltet. Unter anderem auch diesen Live-Scheppelmann, der uns was erklärt hat zu Hey Login. Und da hören wir jetzt nochmal rein.
Unsere Firma, unser erstes Produkt war auch schon auf Passwort abschaffen angelegt. Leider konnten wir feststellen, dass wir damit aber nicht viele Leute erreichen oder wir konnten auch gar keine Endnutzer erreichen, sondern nur Kunden von anderen Firmen. Und das wollten wir ändern. Wir wollten ein Produkt anbieten, was jeder benutzen kann und für jeden einen Mehrwert bietet. Und deshalb haben wir gesagt, so, wir machen jetzt Hey Login. Wir wussten ja, wie man das richtig macht, welche Technologien man verwenden sollte. Und dann haben wir uns gedacht, so, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen es mal einfach und versuchen mal ein ganz komplett radikales neues Konzept. Und daraus ist Hey Login dann entstanden. Natürlich mit dem ganzen Team haben wir lange Brainstorming-Sessions gehabt und viele Konzepte wieder verworfen. Aber am Ende sind wir jetzt ganz zufrieden.
Hm. Was macht euren Dienst attraktiver gegenüber zum Beispiel anderen Passwortmanagern? LastPass, OnePassword oder Leute, die ein iPhone haben, kennen ja auch diesen Login with Apple, der ja auch immer von Apple als sehr, sehr sicher und zertifiziert beworben wird. Also was ist der große Unterschied oder die Attraktivität?
Also andere Passwortmanager haben immer ein Masterpasswort. Wenn man einen Passwortmanager einrichten muss, muss man ein Masterpasswort setzen, damit man über verschiedene Geräte seine Passwörter synchronisieren kann und der Passwortmanager immer weiß, dass der richtige Mensch davor sitzt. Wir haben das Masterpasswort, wir wollen ja eigentlich keine Passwörter mehr haben, der Nutzer soll keine Passwörter mehr haben und deswegen haben wir uns gesagt, wir finden was Besseres als das Masterpasswort und dafür haben wir das Smartphone genommen des Nutzers. Das bedeutet, immer wenn der Nutzer sein Smartphone hat, kann er sich bei Hey Login auch einloggen. Im Gegensatz zu Apple muss ich tatsächlich sagen, Apple macht viele Sachen sehr, sehr gut. Wenn man also innerhalb des Apple-Ökosystems ist, ist man vielleicht mit dem Apple-Passwortmanager ganz gut aufgehoben. Aber sobald man ein Android-Gerät noch hat oder ein Windows-Gerät, dann braucht man auch eine andere Lösung. Und da wäre dann Hey Login wieder im Vorteil.
Ja. Und ob dieser Vorteil heute noch besteht, wird Markus bald überprüfen, wenn er einen Wechsel macht.
Vieles ist passiert in der Technikwelt. Als wir angefangen haben, war Windows 10 noch relativ frisch. Inzwischen, dann mitten in der Corona-Pandemie, ist dann Windows 11 auf den Markt gekommen. Und wir hatten ja einen echten Microsoft-Experten auch bei uns zu Gast. Nicht leibhaftig, auch zugeschaltet. Ich glaube, über Skype. Ja. Was es ja inzwischen auch nicht mehr gibt. Ne? So viele Veränderungen hier in der Logbuch-Digitalien-Zeit. Der Ragnar Heil, der ist Microsoft MVP, Most Valuable Professional. Das sind Leute, die in der Microsoft-Community unterwegs sind, anderen Hilfestellungen geben, weiß ich nicht, Workshops geben, Tutorials veröffentlichen und so weiter und so fort. Und der war bei uns zu Gast, hat erzählt, was denn überhaupt so ein Microsoft MVP macht und wie man zu einem MVP wird. Und relativ frisch war in dieser Folge Episode 55 in dieser Zeit 2021 eben der Release von Windows 11. Und eine der größten Diskussionspunkte waren die Hardware-Anforderungen. Man konnte ja Windows 11 auf bestimmten Rechnern nicht mehr installieren. Man brauchte diesen TPM 2.0-Chip, so ein Sicherheitschip und auch eine bestimmte Prozessorgeneration. Es gibt natürlich auch Tricks, Windows 11 auf älteren Geräten laufen zu lassen. Da hat Microsoft immer gesagt, dann gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Aber so wie ich das mitbekommen habe, kriegt man trotzdem Sicherheitsupdates. Aber unter anderem darüber haben wir mit dem Ragnar Heil gesprochen. Und hier ist ein kurzer Ausschnitt aus Episode 55.
Man braucht einen Rechner mit so einem Gigahertz, sollte es schon haben, am besten so mit zwei oder mehreren Kernen. 64-Bit kompatibel sollte es halt auch sein. 4 GB RAM, 64 GB Speicher. Und dann sollte es am idealsten Fall, dass wir am besten so Trusted Platform Module haben, TPM. Das kennen viele schon, wenn sie vielleicht ihre Festplatte verschlüsseln wollt mit BitLocker, braucht man auch dieses TPM-Modul. Das wäre sehr wichtig. Es gibt auf YouTube ein paar Videos, wie man es auch ohne machen kann, aber die offizielle Empfehlung ist, bitte dieses TPM-Modul sollte auf dem Laptop drauf sein. Grafikkarte mit DirectX 12 Display, ja, so ab 9 Zoll halt. Internet. Also relativ wenig Anforderungen, von daher würde ich festhalten, ist das TPM-Modul vielleicht das, was ein paar nicht halt auf ihren Rechnern haben. Das könnte man, das wäre so der Hauptpunkt.
Genau, muss TPM 2.0 sein. Testtool
mal zum Runterladen.
Genau.
Das wollte ich nur mal kurz festhalten. Das war bei dem Launch von Windows 11 war das Testtool zum Runterladen. Jetzt im Augenblick kann man es nicht mehr runterladen. Die Aussage ist demnächst verfügbar. Wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder herauskommen auf windows.com. Da kann man das Tool auf dem Rechner laufen lassen und sehen, ob der aktuelle PC-Laptop den Anforderungen entspricht.
Ja, und anfangs hatte Windows 11 ja ganz schön viele Kinderkrankheiten noch oder war ziemlich abgespeckt im Vergleich zu Windows 10. Inzwischen ist es durch die jährlichen Updates erwachsener geworden. Ich glaube, jetzt im Herbst kommt auch ein neu designtes Startmenü. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. So ein paar Sachen finde ich immer noch ein bisschen umständlicher im Vergleich zu Windows 10. Aber das Design ist einfach netter, ein bisschen moderner geworden. Ja, so ein bisschen gleicht es sich an Mac OS. Ich muss ja schon sagen, Mac OS vom Design ist ja schon ganz nett, obwohl Mac OS jetzt so ein bisschen in Richtung Windows Vista sich ja entwickelt mit diesem Glas-Outfit, oder?
Naja, also, ich bin ja nicht ein großer Windows-Freund, wie ihr alle wisst. Und ich finde, Windows 11 ist immer noch nicht bedienbar. Aber ich glaube, das ist dieses Anpassen an diesem macOS 26 heißt es dann, ja. Liquid Glass, das ist so eine Designsprache. Also das ist, ich glaube, da gehen die Geschmäcker auseinander. Man kann das hassen oder lieben. Ich finde es fresh und okay, aber es reißt mich jetzt auch nicht völlig vom Hocker. Hingegen bei Windows, also ich, 8 fand ich schrecklich mit diesen flippenden Kacheln. Das habe ich mir gedacht, habe ich in der in so einem Spielsalon. In so
da ist sich, glaube ich, jeder einig.
Genau. Das war die Hölle auf Erden. 10 war okay, 11 logische Weiterentwicklung, aber ich bin nie wirklich mit allen nachfolgenden Windows-Systemen halt wirklich warm geworden. Ich kann sie bedienen, ich komme damit auch zurecht, aber es ist nicht so, dass es irgendwie Bam macht und ich komplett wieder auf Windows zurückwechseln würde. Obwohl ich früher von Windows gekommen bin und dann zu macOS, aber nee, für mich ist der Weg zurück nicht akzeptabel.
Genau, Windows 8 haben sie ja das Startmenü komplett weggelassen. Das war ja seit Windows 95 immer ja das Bedienelement und plötzlich waren es nur noch diese Kacheln, wie auf Windows Phone, ne, auf dem Mobilbetriebssystem.
Ja. Und sie haben immer noch diese wie heißt es, Windows Tools mit Defragmentieren und diesen ganzen anderen Sums und Kram da als Resteschublade zusammengefärbt. Und wenn du den Ordner aufmachst, denkst du, du bist irgendwie bei Windows 95, weil die haben die Kacheln und Kunden nie angepasst. Das ist immer noch so oldschool.
Ja, ja. Naja, ist halt anderes Universum, weil die immer viele Konfigurationen mitnehmen müssen. Ne? Bei Apple, die haben es da einfacher. Die können für ihre eigenen Geräte programmieren. Das ist dann natürlich ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen. Naja, mal gespannt, wie es weitergeht. Und als wir angefangen haben mit Logbuch Digitalien, da gab es auch immer noch das Gerücht, dass Windows 10 die letzte Windows-Version sein wird, weil ein Entwickler, meine ich, bei einer Konferenz mal diesen Satz hat fallen lassen, dass Windows 10 die letzte Windows-Version sein wird, aber da wurden wir ja schon eines Besseren belehrt.
Ich finde eher spannend, weil wenn wir bei Windows schon sind, oder bei Microsoft besser gesagt, das muss auch die Zeit gewesen sein, wo praktisch der große Change to Office 365 kam und wenn ich mir diese jährlichen Varianten habe. Ich finde spannend, so als Frage für die Zukunft, wohin entwickelt sich denn der ganze Lizenzmarkt für das Betriebssystem? Ja. Werden wir irgendwann auch zu einem Lizenzmodell kommen, wo du jedes Jahr oder alle 2 Jahre das Neueste bekommst, ähnlich wie bei Office 365? Oder wird es immer OEM-Version oder irgendwelche anderen Lizenzmodelle geben, dass du ein Windows auch so auf dem Markt kaufen kannst.
Ja, die arbeiten ja teilweise auch mit Werbung, ne? Dann ja. wird es werbefinanziert teilweise, aber ja, du hast recht. Irgendwann nehmen sie dann vielleicht auch eine Abo-Gebühr. Wie bei allen Abo-Diensten, jetzt wurde gerade bekannt gegeben, Spotify erhöht die Preise schon wieder weltweit. Also es ja. geht irgendwie alles in die Höhe. Ja, und wenn wir Gäste hatten, wie den Ragnar oder eben andere, da haben wir immer unseren berühmten Schnellcheck gespielt. Das sind so kurze Fragen, die sind wir dann durchgegangen oder gehen wir auch weiterhin durch. Und dann mussten sich die Gäste dann immer für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Und gespielt haben wir das auch mit der lieben Nina von Wichelhaus, virtuelle Assistentin. Vielleicht, wenn ihr bei LinkedIn unterwegs seid, seid ihr ihr schon begegnet. Und die war bei uns in Episode 79 zu Gast und hat erzählt, was man denn als virtuelle Assistentin so treibt. Das ist nämlich kein Avatar oder sowas, sondern die Nina, die war wirklich leibhaftig hier im Studio und die arbeitet aber nur virtuell eben übers Internet. Und ja, in diesem nächsten Hörbeispiel, da hört ihr einmal so einen Schnellcheck, wie das bei Logbuch Digitalien läuft, und dann erfahrt ihr auch, was eine virtuelle Assistentin macht. Viel Spaß.
Android oder iOS?
Android.
Hawaii oder Thunfisch?
Thunfisch.
Kaffee oder Club Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
Design.
Reichweite oder Interaktion?
Interaktion.
TikTok oder Instagram?
Oh, aktuell noch mehr Instagram, aber TikTok ist schon auch auf dem aufstrebenden Ast, auch, glaube ich, langsam in unserer Generation.
Und bei dir müsste man da, glaube ich, noch LinkedIn ergänzen.
Ja, wir sprechen LinkedIn auf jeden Fall drüber. Auch.
Auto oder ÖPNV?
Auto.
Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
Smartphone.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Mail oder Messenger?
Oh, beides wichtig bei mir. Messenger aber mehr, glaube ich.
Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
Kombination aus beidem.
Bist du eher die Eule oder die Lerche, also chronobiologisch gesehen?
Schon wieder Kombination aus beidem. Also
mal so, ja?
Ja, also ich bin generell Frühaufsteher, aber man kriegt mich auch nicht so früh ins Bett trotzdem.
Okay.
Lieber das Tablet oder lieber das Laptop?
Laptop.
Radio oder Podcast?
Podcast.
Und zu guter Letzt Windows oder macOS?
Windows.
Super. Ja. Sind wir mal hier in der Mehrheit als Windows-Nutzer, Christian?
Ja, ich bin ja Windows-Kind. Ich bin da schon damit aufgewachsen, dass das andere ist ein bisschen zu neumodisch.
Ja, fangen wir erstmal doch mal ganz von vorn an. Was ist eigentlich eine virtuelle Assistenz und was ist virtuell und was assistiert man?
Also virtuelle Assistenz könnte man ein bisschen auch gleichsetzen mit dem Begriff Freelancer. Ich glaube, der sagt vielen Menschen ein bisschen mehr etwas. Als VA unterstützt man einfach andere Unternehmer und Unternehmerinnen, teilweise auch Firmen in den unterschiedlichsten Bereichen und virtuell deswegen, weil wir eigentlich alle remote arbeiten. Also ich fahre nicht zu meinen Kunden hin, ich fahre nirgends in ein Büro, ich kann von überall aus arbeiten. Genau, und alle Tätigkeiten werden halt remote ausgeführt, daher eher virtuell. Aber natürlich habe ich einen persönlichen Kontakt zu den Kunden und ja.
Genau, also großes Themenspektrum bei Logbuch Digitalien. Da ging es um die Arbeitswelt, aber wir haben natürlich immer wieder auch ein großes Interesse an den neuesten Gadgets. Und unter anderem auch an Apple. Da gibt es ja immer tolle Produktvorstellungen. Das muss man als Tech-Podcast natürlich verfolgen. Und da hatten wir in Episode 81 einen wirklichen Experten zu Gast, den Raphael Zeyer. Schweizer Kollege war zugeschaltet. Ich glaube, aus dem sehr verschneiten St. Gallen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, der hat auch erzählt, dass er selber mal Radio gemacht hat. Der hat sich nämlich richtig auch gefreut, dass er bei uns live im Radio zu Gast war und auch Musik auswählen konnte. Das geht ja beim Podcast nicht. Und ja, er hat so ein bisschen als Einstieg uns erzählt, wie er zum Radio gekommen ist. Und das hören wir jetzt hier im ersten Audiobeispiel.
Ich habe mal ein Radio gegründet, als ich 19 war und sehr, sehr lange Radio gemacht und ich finde Live-Radio immer noch lustiger als Podcast. Das ist was, was mich in einem Podcast immer ein bisschen gestört hat, dass man sie voraufzeichnet und dann muss man warten, bis sie online gehen und wenn man einen Fehler macht, kann man es noch korrigieren. Ich mag es, wenn es live ist und auch mal was in die Hose geht.
Ja, und der Raphael, der hat in der Corona-Zeit einen wirklich erfolgreichen YouTube-Kanal aufgebaut, hat, glaube ich, jetzt schon weit über 100.000 Follower, gucke ich immer ganz gerne. Und er arbeitet hauptberuflich für den Tagesanzeiger, also für eine Tageszeitung, und ist auch häufig in Cupertino bei den Apple-Events höchstpersönlich und kann sich das da alles angucken. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und ja, mit ihm haben wir gesprochen über diesen Wandel der Apple-Events. In der Corona-Zeit sind die ja dazu übergegangen, so Videoeinspieler zu produzieren. Und darum geht es jetzt im nächsten Audioausschnitt Raphael Zeier in Episode 81.
Ja, also das ist ja das, was die Berichterstatter bemängeln. Also ich vermisse ja die Shows mit echten Menschen, die auf der Bühne stehen und Sachen erklären und wo auch mal was schief geht, halt wie beim Radio. Darum war der Meta-Event mit Mark Zuckerberg so erfrischend. Der war einfach da auf der Bühne und hat die Sachen erklärt und hat auch vom Skript abgewichen und Witze gemacht zum Schrecken seiner Presseleute und so. Also das war halt wieder so ein richtig klassischer Event. Bei Apple sind es einfach diese Filmchen, die man guckt und danach das Hands-on. Aber der Grund, warum man ja hingeht an diese Apple-Events, ist eben nicht, um diese Filmchen zu gucken. Wie gesagt, das kann man zu Hause besser und ist auch für die Leute, die zu Hause sitzen, viel, viel cooler als vorher diese teilweise ein bisschen langatmigen Events, wo es dann noch Demos gab und solche Sachen. Nein, der Grund, warum man hingeht, ist, weil man danach halt mit den Apple-Leuten auch sprechen kann. Ich gehe da wegen den Menschen hin. Das ist das Erstaunliche. Apple gibt sich ja immer so ein bisschen geheimnisvoll und wir sagen nichts und so, aber an diesen Events, das ist wirklich die Gelegenheit, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommt, die Sachen machen, und das ist für mich so wahnsinnig wertvoll. Man hat es während Corona, hat man es ein bisschen auch gemerkt, da konnte man ja nicht hin und die Geräte nicht in die Hand nehmen. Da würde man jetzt sagen, das ist ja gar nicht so wichtig. Das Problem war aber danach, nach dem Apple-Event müssen wir ja in der Zeitung Fotos haben von den Sachen. Und da hatten wir dann halt nur die offiziellen Fotos von Apple. Und das sieht natürlich alles super aus. Sonst haben wir jeweils selber fotografiert oder Pressefotografen waren da und da sieht man dann die Produkte viel, viel realistischer. Wenn man nicht da ist, dann muss man einfach nehmen, was man kriegt und das ist dann auch nicht immer ganz so ideal. Also das spricht schon auch dafür, um vor Ort zu sein, weil da kann man ein Gerät auch mal umdrehen, gucken, ob da jetzt ein Lightning-Stecker oder ein USB-C-Stecker schon dran ist. Und wenn Apple die Fotos liefert, können sie natürlich genau entscheiden, welchen Winkel sie zeigen. Und falls irgendetwas nicht zeigwürdig ist, dann zeigen sie das einfach nicht. Und das kriegt man dann ja auch nicht, weil man nicht da ist.
Ja, tolle Gäste hatten wir, sogar internationale in den letzten Folgen Logbuch Digitalien seit 2017. Heute haben wir gefeiert die 100. Sendung Logbuch Digitalien. Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben. Ja, und das war's auch schon für heute. Wir hören uns wieder am 2. September. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.